wie ich dann über den Islam mehr erfahren habe von Menschen, die den Islam praktizieren, hat das einfach mein Herz berührt. Ich glaube schon, dass einiges gerechtfertigt wird damit, dass man einfach sagt, das steht im Koran so. Die Scharia bedeutet für mich jetzt hier in diesem Zusammenhang nicht sehr viel, weil ich mich ohnehin an die Gesetze halte, die jetzt in Österreich bestehen. Ich habe sehr viele Erfahrungen von Rassismus erlebt, seitdem ich das Kopftuch trage. Das war am Anfang nicht einfach mit dem Halal-Fleisch. Kein Wasser, kein Essen, kein Saft, kein Rauchen, kein Sex. Also von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Das kann man alles danach machen oder davor.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres WZ-Podcasts Weitergedacht mit Petra Tempfer
und Matthias Ziegler.
Wir werden auch heuer wieder ganz persönlich sprechen mit unterschiedlichen Menschen diverser Lebenswelten darüber, welche Wendepunkte es in ihrem Leben so gab. Matthias, du hast wieder jemanden Interessanten für uns mitgebracht.
Ja, das habe ich und ich wüsste gerne von dir, Petra, kennst du eigentlich jemanden, der schon einmal seine Religion gewechselt hat?
Also Religion gewechselt nicht. Ich kenne einige, die ausgetreten sind, aber gewechselt nicht, nein.
Ich ehrlicherweise auch nicht, bis vor kurzem. Da habe ich die Ursula Fatima Kovanda kennengelernt. Die ist nämlich vor mittlerweile 30 Jahren vom Christentum zum Islam konvertiert.
Also Fatima heißt sie dann, seitdem sie konvertiert ist wahrscheinlich?
Genau. Also ursprünglich hieß sie Ursula Kovanda und hat dann im Zuge ihrer Konvertierung den Beinamen Fatima angenommen.
Das ist super spannend, ja. Dann starten wir doch gleich einmal direkt rein.
Ja, ich würde sagen, ich lasse mal erzählen, wie das gekommen ist. Liebe Fatima, schön, dass du da bist. Du bist ja seinerzeit zum Islam konvertiert. Kannst du mir bitte kurz erzählen, was dazu geführt hat?
Ja, danke für die Einladung. Das ist jetzt schon sehr lange her, fast 30 Jahre kann man sagen. Ich habe mich für Religion immer schon interessiert und habe aber das Gefühl gehabt, irgendwie das Christliche gibt mir keine Antworten. Und wie ich dann über den Islam mehr erfahren habe von Menschen, die den Islam praktizieren, hat das einfach mein Herz berührt. Und ja, ich habe eben über meinen Mann und dann über Frauen, die ich aktiv gesucht habe, Diskussionen geführt und bin dann ziemlich schnell zum Islam konvertiert.
Das heißt, der Mann ist Muslim?
Genau, mein Mann ist Ägypter. Er ist jetzt schon seit Ewigkeiten in Österreich. Er ist Muslim und praktizierend und religiös, ja.
Hat er dich überredet oder durch seine religiöse Praxis überzeugt oder wärst du unabhängig von ihm vielleicht auch konvertiert?
Na, es war so, dass ich ihn kennengelernt habe und wir miteinander viele Diskussionen hatten. Ich habe quasi ihn ausgequetscht und ich habe ihn auch malträtiert mit all meinen Vorurteilen und Fragen und habe dann sehr schnell gemerkt, ich bin nicht zufrieden mit dem, was er mir sagt, weil er ist ein Mann und habe halt dann eine Gruppe von Frauen gesucht, die ich dann wirklich gelöchert habe einfach. Und für ihn war das überhaupt kein Thema, ob ich jetzt zum Islam konvertiere oder nicht. Also das war nie eine Sache, die ihn überhaupt betrifft, sondern es war für mich klar, das spricht mich an und da möchte ich einfach dazugehören und an das glaube ich.
Wie hat es bei dir davor in Sachen Religion ausgeschaut?
Ich war katholisch. Ich wurde erst als Kind getauft, weil meine Mutter anglikanisch war und meine Eltern konnten sich da nicht einigen. Und ich bin eigentlich jetzt nicht mit religiösen Ritualen und Kirchengehen und so weiter aufgewachsen. Ich habe es ein bisschen gesucht auch. Ich bin selber in die Kirche gegangen, manchmal in die Kapelle und so und habe Religionsunterricht gehabt. Aber meine Familie war jetzt nicht so katholisch praktizierend.
Anglikanisch bedeutet, dass du einen britischen Migrationshintergrund hast?
Ja, genau, ja. Meine Mutter ist Engländerin, mein Vater ist aus der Steiermark und wir sind im Sommer dann immer lange in England gewesen. Ich habe bis jetzt noch eine Tante dort.
Was gibt dir der Koran, was dir das Christentum nicht gegeben hat?
Der Koran ist für mich ein Buch, kann man jetzt nicht sagen. Es ist eine Offenbarung, die auf der einen Seite einfach nur spirituell mir was gibt. Da denke ich nicht viel drüber nach, was ich genau da rezitiere, sondern es ist einfach diese Tonqualität, dieser Fluss, den man da hat. Und auf der anderen Seite gibt es viele Stellen im Koran, die mich immer wieder sehr berühren, wo es einfach darum geht, wie Zwischenmenschliches wichtig ist, dass man aufeinander Rücksicht nimmt, dass man einander respektiert. Besonders gut gefallen mir die Hinweise auf Natur, diese Verbindung zwischen Natur und Glauben, wie das den Glauben auch stärkt, wenn man einfach bewusst ins Freie rausgeht und sieht, wie schön eigentlich die Schöpfung ist. Also das ist ein Punkt, der mir besonders viel gibt, weil ich einfach eine sehr enge Beziehung, wenn man so will, zu natürlichen Prozessen, Natur, Pflanzen, Tieren habe. Und das stärkt irgendwie meinen Glauben dann.
Das alles findest du im Neuen Testament nicht?
Ehrlich gesagt, ich kenne das Neue Testament fast gar nicht. Und es war für mich jetzt auch kein Vergleich, dass ich im Christentum was nicht gefunden habe, was ich im Islam gefunden habe. Und es ist auch irgendwie gar keine Wut oder was auch immer da gegen irgendwen, sondern den Islam anzunehmen war für mich einfach der richtige Schritt und hat mich einfach dann mein Leben lang begleitet und geprägt.
Das heißt, bei dir war es keine Abwendung vom Christentum, sondern eine Hinwendung zum Islam?
Genau, ja, genau. Also gar nicht abwenden, sondern wirklich das Gefühl vom Herzen her, das spricht mich an, obwohl manche Dinge konnte ich nicht nachvollziehen. Das war dann für mich so eine Kopfsache, wo ich gesagt habe, ich höre aber auf mein Herz und ich fühle mich gut dabei, es passt für mich.
Du sprichst jetzt von Dingen im Islam, die du nicht verstehst. Mhm. Kannst du da ein paar nennen?
Zum Beispiel gewisse Regeln, die es halt gibt. Der Mann erbt jetzt, weiß ich nicht, die Hälfte und die Frau bekommt jetzt nur ein Viertel. Also es ist praktisch nicht ganz gleich in gewissen Dingen, die jetzt im Koran so genannt werden. Und ich habe für mich eigentlich die Religion eher auf so einer spirituellen Basis übernommen. Ich meine, ich bin auch hier sozialisiert. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe einen eher humanistischen Zugang, würde ich fast sagen. Und ich finde auch, dass das Philosophische zu kurz kommt in Religionen, also sage ich jetzt sehr allgemein, aber das ist halt meine Wahrnehmung jetzt auch im Islam. Es gibt wahnsinnig viel Philosophisches und wahnsinnig schöne Gedichte und das ist alles ein bisschen aus dem Fokus gekommen, weil das Politische immer wieder so reinspielt und auch diese Regeln immer so im Vordergrund stehen, wie muss sich ein Muslim, eine Muslime verhalten, und das ist für mich irgendwie ein bisschen dünn dann.
Das heißt, von diesem Paket, das du ja doch als Ganzes bekommen hast mit der Konvertierung, pickst du dir das raus, was dich anspricht, und den Rest lässt du mehr oder weniger links liegen? Geht das im Islam?
Also ich habe einen Prozess durchgemacht, so wie es halt bei vielen Dingen ist, denke ich mir, wenn man mal was Neues beginnt, einen großen Schritt macht in eine Richtung, dann ist man mal ganz neu und neugierig und euphorisch und interessiert und unsicher aber auch. Und nach einer gewissen Weile hat man genug Informationen und Erfahrungen gesammelt, dass man für sich entscheiden kann, wie möchte ich es leben und praktizieren. Und ich beschäftige mich mit gewissen Diskussionen über politische Themen nicht. Ich bin auch der Meinung, dass man nicht den Islam sagen kann oder es sind die Muslime, sondern das ist eine extrem breite Vielfalt, über Jahrhunderte gewachsen in ganz verschiedenen Kulturen. Eine pakistanische Muslimin wird anders leben und reden als ich und eine amerikanische wird wieder anders sprechen als ich. Also da gibt es wirklich so viel Vielfalt einfach.
Mich würde an der Stelle interessieren, Matthias, wie viele Menschen in Österreich eigentlich muslimisch sind? Hast du da Zahlen recherchiert?
Ich habe heute noch einmal bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich angerufen und nachgefragt. Die jüngst verfügbaren Zahlen, die es gibt, stammen aus dem Jahr 2021. Da waren ca. 8,3% der Bevölkerung muslimisch. Mutmaßlich ist der Prozentsatz jetzt ein bisschen höher durch Familiennachzüge aus Flüchtlingsländern, die mehrheitlich muslimisch sind. Und ich habe auch gefragt, wie viele KonvertitInnen es gibt pro Jahr in Österreich. Und da gibt es zwar keine gesamtverfügbaren Zahlen für Österreich, aber für Wien hat es geheißen, so zwischen 250 und 300 dürften es sein im Jahr. In den restlichen Bundesländern sind es wahrscheinlich dann entsprechend weniger.
Ganz kurz noch zum Vergleich an dieser Stelle, weil ich ja vor kurzem Pater Sandesh Manuel bei mir hatte zum Gespräch. Den Link stelle ich euch sehr gerne in die Shownotes. Er ist ein katholischer Priester und katholisch ist rund die Hälfte der Menschen in Österreich. An zweiter Stelle kommen dann schon die Menschen muslimischen Glaubens.
Und während der Anteil der KatholikInnen in Österreich sinkt, steigt der muslimische Anteil.
Weil du auch gesprochen hast, wie viele Menschen konvertieren zum muslimischen Glauben. Wie läuft so eine Konvertierung eigentlich konkret ab?
Ich würde sagen, das lassen wir die Ursula Fatima selbst erzählen. Wie läuft es eigentlich ab, wenn man zum Islam konvertiert in Österreich?
Das ist eigentlich sehr unkompliziert. Also man kann einfach das Glaubensbekenntnis aussprechen. Und es muss halt zwei Zeugen geben. Es geht einfach nur darum, dass das quasi dann nach außen hin auch weitergetragen wird, dass die Person jetzt ein Teil von der muslimischen Gemeinde ist. Und man kann sich das dann auch bestätigen lassen beim Islamischen Zentrum in Wien, bekommt dann einen Zettel. Das braucht man zum Beispiel, wenn man auf Hadsch fahren möchte. Aber ansonsten ist es ganz unkompliziert.
Warst du schon auf Hadsch?
Ich war noch nicht, nein, aber ich war auf Umrah. Das ist die kleine Pilgerfahrt. Das war letztes Jahr und das war eine sehr beeindruckende Reise. Mein Mann hat das organisiert mit ein paar anderen Familien. Also es war jetzt nicht nur spirituell, sondern auch gemeinschaftlich ein sehr schönes Erlebnis.
Würdest du jetzt den Islam wieder verlassen? Hätte das Konsequenzen für dich jetzt aus islamisch-rechtlicher Sicht?
Nein. Wenn jemand aus dem Islam austritt in Österreich, dann ist er halt einfach kein Muslim mehr. Es gibt dann halt Leute aus der Gemeinschaft, die verwirrt sind und das nicht verstehen wollen und dann vielleicht sich abwenden oder so. Und es gibt, glaube ich, auch genug Leute, die das verstehen oder einfach annehmen. Ich meine, das Leben ist eh so, dass man beschäftigt ist mit so vielen Dingen. Und ja, das ist einfach die Entscheidung von der Person selbst.
Gut, Taliban und IS sind jetzt ein bisschen anders.
Ja, das ist richtig. Die sind aber auch sehr politisch.
Ein Argument, das ich ja auch oft höre in dieser Debatte, ist, dass die Religion vorgeschoben würde, dass da manches dem Koran zugeschrieben wird, was aber eher in gewissen Kulturkreisen dann üblich ist. Siehst du das auch so?
Ja, ich glaube schon, dass einiges gerechtfertigt wird damit, dass man einfach sagt, das steht im Koran so und das ist auch schwarz auf weiß, wenn man jetzt quasi nur die Worte hernimmt, ohne den Kontext und den Hintergrund zu beachten. Ja, das ist schon ganz praktisch, das als Argumentation zu verwenden. Finde ich sehr, sehr tragisch, weil es den Koran sehr herabsetzt. Aber ja, das passiert.
Was bedeutet die Scharia für dich jetzt als gläubiger Muslima?
Die Scharia bedeutet für mich jetzt hier in diesem Zusammenhang nicht sehr viel, weil ich mich ohnehin an die Gesetze halte, die jetzt in Österreich bestehen. Und dieses Thema Scharia und Muslim sein wird halt oft einfach herangezogen, um irgendwelche Gräben zu graben, um mit dem Finger auf den Islam zu zeigen und zu sagen, schaut, wie mittelalterlich das ist. Immer wenn es langweilig wird, nimmt man islamische Themen her und dann brennt es überall und dann diskutieren alle und dann gibt es endlich wieder einen Feind, den man da attackieren kann, sage ich jetzt einmal, oder verfolgen kann. Und das beobachte ich jetzt schon sehr viele Jahre. Und diese Diskussionen, die immer wieder aufkommen, sind einfach, sage ich jetzt einmal, einer aufgeklärten intellektuellen Gesellschaft nicht würdig. Weil letztendlich sind wir alle Menschen und wir haben ganz andere Themen hier auch. Aber ich sage jetzt nicht, dass es in islamischen Zusammenhängen nicht auch Schwierigkeiten gibt. Natürlich gibt es da viel, was man tun muss, aber es ist halt je nach Gesellschaft und Land immer ganz unterschiedlich.
Wie geht's dir als muslimische Frau in Österreich?
Ich habe sehr viele Erfahrungen von Rassismus erlebt, seitdem ich das Kopftuch trage und habe gelernt, damit umzugehen. Es ist immer wieder brutal, wie manche Leute glauben, dass sie über andere urteilen können und sie auch einfach beschimpfen können. Also was ich nie in meinem Leben machen würde, egal wie schlecht es mir geht. Aber als Muslima in Österreich habe ich mich damit arrangiert, dass das Thema Islam immer wieder verwendet wird, dass man als muslimische Frau immer wieder nach vorne geschoben wird, um Kopftuchthemen zu diskutieren, dass man wahrgenommen wird als die Muslima und nicht als eine Frau, die vielleicht auch Mutter ist oder vielleicht Arabistin oder Schwimmerin oder Gitarristin oder Freundin oder doch, sondern einfach nur eine muslimische Frau. Man wird sehr reduziert, nicht auf eine bösartige Art. Also es ist einfach so, das Kopftuch ist sehr präsent und sehr sichtbar und das nehmen die Leute als allererstes wahr. Meine jüngste Tochter trägt kein Kopftuch. Meine älteste Tochter hat es auch eine Zeit lang runtergegeben, dann wieder raufgetan, wieder runter. Also ich finde, das Kopftuch darf nicht so eine zentrale Rolle spielen.
Wie gehen, ich sage mal, originär islamische Frauen mit dir um? Sehen sie dich als vollwertige Muslima, als Konvertitin?
Ich kann jetzt nicht ganz genau beurteilen, was sie denken und wie sie mich wahrnehmen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass auf der einen Seite ist eine extreme Freude da, eine Herzlichkeit. Ja, super, du bist konvertiert und komm, Schwester, und Umarmung und Nähe. Dann gibt's natürlich auch die Art, auf einen zuzugehen, dass sie glauben, sie müssen mir was beibringen und mich belehren, mit einer guten Absicht natürlich. Aber so ein bisschen, ja, vielleicht weiß sie es noch nicht. Sie muss es vielleicht noch lernen. Und ja, dann natürlich ist halt auch das Thema, das Kulturelle, dass man Unterschiede einfach hat. und da manchmal auch sich nicht ganz versteht. Aber im Prinzip ist es eine sehr herzliche, offene Art, wie wir aufgenommen werden als Konvertitinnen.
Wie war es im persönlichen Umfeld? Wie hat das reagiert?
Also es war so, dass das überhaupt ein großer Schnitt in meinem Leben war. Ich habe maturiert und ich habe meinen Mann kennengelernt. Ich bin nach Griechenland gegangen, war dort 1-2 Jahre und habe quasi die Schule verlassen. Dadurch hat sich das ganze Umfeld ein bisschen verändert, bin dann nach Wien gezogen. Ich habe bis jetzt Freundinnen, die ich immer wieder treffe, also mit großen Abständen, aber das sind Schulfreundinnen. Und meine Verwandten sind sehr offen. Ich habe auch Verwandte in Ungarn, wo mein Cousin als Pfarrer arbeitet. Ich habe eine Tante in Berlin, die so ein bisschen buddhistisch denkt. Und dann habe ich eine andere Tante eben in England von meiner Mutter, die Schwester, die auch eine gewisse Art von Glauben hat, eher so mit Engeln und Natur, Geist, dann, wenn man so sagen will. Also so eine ganz bunte Durchmischung. Und es gab schon manchmal Diskussionen, aber uns war allen am wichtigsten, dass man einfach als Familie weiterhin gute Beziehung haben.
So, der Lama Matthias, noch einmal ganz genau, was ist Scharia, was ist Hadsch und was ist Umra?
Fangen wir von hinten an. Die Umra ist sozusagen die kleine Schwester der Hadsch, die immer stattfinden kann und nicht nur einmal im Jahr. Die Hadsch ist die Pilgerfahrt, die einmal im Jahr stattfindet und die jeder gläubige Muslim und jede gläubige Muslima einmal im Leben unternehmen sollte, eben nach Mekka. Die geht zurück auf die Hijra, die Vertreibung des Propheten Mohammed im Jahr 622, der von Mekka nach Medina geflüchtet ist.
Also der Islam ist jünger als das Christentum.
Genau, um 600 Jahre ungefähr. Und die Scharia ist das islamische Recht, also die Grundlage des religiösen Lebens im Islam. Und auch die Basis für Rechtssysteme in muslimisch geprägten Ländern.
Jetzt trägt Ursula Fatima ja Kopftuch. Ist das laut Scharia Pflicht?
Es gibt keinen Zwang im Islam zum Kopftuch tragen, aber es ist eine von vielen Traditionen, die gelebt werden.
Ja, und ganz interessant vielleicht auch als Info, in Österreich, in den Kindergärten und Volksschulen gibt es ein Kopftuchverbot. Und zwar ist das seit
2019. Ich habe da den Gesetzestext vor mir, der verbietet ganz konkret das Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhüllung des gesamten Haupthaares oder großer Teile davon verbunden ist. Also genau genommen hätten damit dann auch Ordensschwestern als Religionslehrerinnen nicht mehr ihre Ordenstracht tragen dürfen, weil die ja auch zum Teil das Haupthaar verdeckt. Aber weil das Gesetz eben so explizit auf das muslimische Kopftuch abgezielt hat, ist es schon im folgenden Jahr vom Verfassungsgerichtshof gekippt worden. Was allerdings weiterhin gilt, ist das 2017 eingeführte Verbot der Gesichtsverhüllung im öffentlichen Raum. Da gab es ja dann bei den Corona-Masken eine lebhafte Debatte darüber.
Ja, da kann ich mich noch erinnern. Mhm. Oh ja, weil du gesagt hast, Verhüllung des Haupthaares, wobei ich ja den Ausdruck Haupthaar sehr gerne mag. Manche haben auch kein Haar, aber zumindest ein Haupt. Aber in der katholischen Kirche ist es ja auch so oder zumindest so gewesen, dass die Frauen ihren Kopf bedeckt haben sollten, glaube ich, die Männer aber nicht.
Also ob die Frauen bedeckt haben sollten, weiß ich nicht, aber dass Männer ohne Hut oder Mütze in die Kirche hineingehen sollten, das ist mir als Kind noch eingebläut worden. Ja. Und ich weiß nur, meine Oma zum Beispiel, die hat auch immer Kopftuch getragen, wenn sie in die Kirche gegangen ist. Also es war früher, was Tradition, ja, so wie Frauen links, Männer rechts, und Frauen mit Kopfbedeckung, Männer ohne.
Genau, genau. Und auch die Trennung Frauen, Männer links und rechts, genau. Mhm.
Und die gläubige Jüdin zum Beispiel bedeckte auch ihr Haupthaar, während der gläubige Jude seine Kippa aufsetzt zum Beten und auch damit einen Teil des Haupthaares bedeckt. Das Wort kommt ganz schön oft vor bei uns jetzt.
Ja, eben. Aber dieses Wort darf oft genug vorkommen. Okay, da wird also auch unterschieden dann immer wieder offenbar zwischen Frauen und Männern. Wie ist das jetzt im Islam?
Ja, über den Unterschied zwischen Frauen und Männern im Islam habe ich mit der Ursula Fatima gesprochen und sie gefragt, wie es zum Beispiel in der Moschee ausschaut. Gehst du regelmäßig in die Moschee? Darfst du als Frau überhaupt hineingehen?
Die Moschee ist an sich ein Platz für alle, die dorthin gehen wollen. Es ist halt so, dass oft in den Moscheen nicht so viel Platz für Frauen ist, weil die Männer müssen am Freitag zum Gebet gehen, die Frauen müssen das nicht. Und deswegen gibt es halt dann oft mehr Platz für die Männer. Das ist eh immer ein großes Thema, weil die Frauen natürlich dann auch protestieren. Aber was ich jetzt über Österreich so sagen kann, es gibt viele Moscheen, wo genug Platz ist für alle. Und Frauen wie Männer gehen gerne in die Moschee. Natürlich hat es die Frau leichter, wenn sie nicht in die Moschee gehen muss. Und es hält sich jetzt auch nicht jeder immer dran. Ja? Also das ist immer so, die Praxis wird dann immer so umgesetzt, wie die einzelne Person kann und will. Und ja, man sagt halt dann auch, okay, der Mann ist derjenige, der quasi verantwortlich ist für den Unterhalt und muss eben dafür sorgen, dass das Geld reinkommt. Die Situation ist oft so, dass die Männer in Österreich weniger verdienen als die Frauen. Also ja, da muss man jetzt nicht darüber streiten. Ich denke mir, man muss sich das untereinander ausmachen.
Wie macht ihr es daheim untereinander aus?
Also mein Mann, der liebt es, die Familie zu versorgen, und ich liebe es, versorgt zu werden. Ich bin auch selbst berufstätig seit eh und je in allen möglichen Varianten. Und ja, wenn der eine weniger Geld heimbringt, dann bemüht sich der andere mehr. Also wir haben uns da halt schon arrangiert, wie wir das machen können, und es ist halt ein Geben und Nehmen. Und wenn es dann im Streitfall wirklich dazu kommt, okay, was sind meine Rechte, was sind deine Rechte und Pflichten und so, dann merkt man eigentlich, wie sich das dann schnell einfährt und man dann eigentlich nicht weiterkommt. Aber solange man miteinander spricht und sich austauscht, dann funktioniert das. Und ich denke, der Islam, so wie jede Religion, ist etwas, das nur dann lebendig wird, wenn Menschen es leben. Und Menschen sind einfach Menschen. Die haben Gefühle, die haben Ziele, die haben Wünsche, die haben Sorgen. Und da kann man nicht immer sagen, aber da steht, du musst so machen. Sondern das ist eine verwobene Sache. Es muss irgendwie organisch sein, das sage ich so gern.
Also hättet ihr wahrscheinlich als katholisches Ehepaar, als evangelisches, als orthodoxes, als buddhistisches die gleichen Streitthemen?
Ja, absolut. Genau, würde ich, soweit ich die anderen Religionsanschauungen kenne, ja.
Wer hat bei euch daheim die Hosen an?
Ich habe immer Hosen an. Nein, also wir wechseln uns da ganz gut ab, wobei er hält sich gerne zurück, weil vielleicht ich auch ein bisschen dominant manchmal bin, ich weiß es nicht. Aber halt die wichtigen Themen diskutieren wir durch. Und auch was das Religiöse betrifft, ich war eine Zeit lang wesentlich strenger, als ich jetzt sagen würde. Und man bewegt sich. Das Leben formt einen und man verändert sich mal in die Richtung, mal ein bisschen in die Richtung. Und das ist okay so.
Wie ist das bei deinen Kindern? Sind die muslimisch?
Zwei von meinen Kindern sind religiös, sie praktizieren. Religion hat einen großen Platz in ihrem Leben. Die jüngste Tochter, die hat sich für einen anderen Weg entschieden. Also die sieht Religion jetzt nicht als so wichtig. Ich glaube, sie lebt jetzt einmal ihre Jugend. Ich bin sicher, dass sie auch irgendwie einen Glauben in irgendeiner Form hat. Aber sie nimmt ein bisschen Abstand von strengen Regeln und diesen Dingen und will sich auch nicht sagen lassen, wie was ist. Und ich finde das in Ordnung, dass sie ihren eigenen Weg findet. Und mir ist immer ganz wichtig, dass man auch Sachen diskutiert, die man nicht diskutieren will. Und ja, dass es jedem frei steht, das umzusetzen, wie man möchte, weil es ist auch im islamischen Zusammenhang, kannst du niemanden zu dem Glauben zwingen. Ich kann niemanden dazu zwingen, an etwas zu glauben. Ich kann ihn vielleicht zwingen, etwas zu tun, dann wird er den Glauben hassen. Aber wenn ich quasi mir wünsche, dass jemand einen Glauben hat, dann muss ich ihn einfach annehmen und ihn respektieren. Und dann muss ich ihm zugestehen, dass er seine eigenen Vorstellungen auch hat.
Das heißt, es gibt keine Taufe, wie im katholischen Glauben, sondern du wirst einfach hineingeboren in den Islam. Wie ist das mit der Beschneidung bei kleinen Buben? Muss da jeder kleine Bub beschnitten werden?
Naja, es ist halt Usus in muslimischen Familien, dass die Buben beschnitten werden. Wobei das bei uns in Österreich natürlich unter Einhaltung medizinischer Standards erfolgt. Wie es in anderen Ländern der Welt aussieht, darüber reden wir jetzt da besser nicht. Was aber auch festzuhalten ist, die Beschneidung von Mädchen, also das, was wir in Österreich Genitalverstümmelung nennen, ist auch im islamischen Recht höchst umstritten. Es gibt so offenbar Passagen im Koran, die sie empfehlen, aber heute ist zumindest im Westen die Mehrzahl der muslimischen Menschen davon überzeugt, dass es keine gute Sache ist.
Und was ja auch immer wieder mit dem Islam verbunden wird, ist ja nicht nur die Beschneidung, sondern auch das sogenannte Schächten, also das Ausbluten lassen der Tiere, bis sie sterben. Ist das laut Ursula Fatima auch in ihrem Haushalt so üblich, dass man nur so ein Fleisch essen darf?
Also das Thema Halal-Kochen und Schächtung hat sie intensiv beschäftigt in den vergangenen Jahrzehnten. Sie hat auch ein Buch dazu geschrieben und auch darüber habe ich mit ihr gesprochen, was sie da für einen Zugang hat. Ich nehme an, ihr kocht daheim ausschließlich halal?
Ja, natürlich. Wobei ich mittlerweile eigentlich gar kein Fleisch mehr koche. Also ich esse es, wenn es jemand bringt oder wenn man wohin geht, essen und so weiter. Dann schon, aber ich esse meist vegetarisch. Mein Mann isst gerne Fleisch. Das war am Anfang nicht einfach mit dem Halal-Fleisch, weil es da eben in Wien ja nicht überall Möglichkeiten gab, einzukaufen.
Wobei dann natürlich auch ein großes Thema der Tierschutz ist, der immer ins Treffen gebracht wird. Was sagst du dazu?
Ja, ein großes Thema. Ich meine, ich habe ja ein Buch auch darüber geschrieben, über islamische Themen und Umwelt. Habe auch meine Doktorarbeit dazu publiziert. Öko-Dschihad heißt das Buch. Und da geht es sehr, sehr viel auch, also jetzt nicht bei dem Buch alleine, sondern das Thema an sich, Biofleisch, Halal-Fleisch ist ein großes Thema und es gibt halt immer mehr und mehr Musliminnen und Muslime, die vegetarisch einfach leben, weil das so schwierig ist. Wenn man jetzt zurückgeht quasi auf die Ursprungszeit, die Zeit vom Propheten Mohammed, der hat ja ganz selten Fleisch gegessen und das ist quasi dann auch, wenn man ihn als Vorbild nimmt, religiöse praktizierende Muslime sehen den Propheten Mohammed als ihr Vorbild, dann kann man ruhig argumentieren, ja, er hat ja auch sehr wenig Fleisch gegessen und deswegen brauchen wir heute auch nicht viel Fleisch essen. Aber es ist ein sehr großes, wichtiges Thema und liegt mir wirklich am Herzen.
Wie strikt hältst du dich an die Fastengebote?
Ich halte mich an die Regeln im Fastenmonat. Das heißt, wir essen und trinken nichts während des Tages. Und das ist ein schönes Ritual, dass man dann am späten Nachmittag das Fastenbrechen, Essen vorbereitet und dann gemeinsam sitzt. Und also es ist eine Gewohnheitssache.
Wasser trinken ist erlaubt oder nicht einmal?
Kein Wasser, kein Essen, kein Saft, kein Rauchen, kein Sex. Also von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Das kann man alles danach machen oder davor.
Die Kinder sind ja ausgenommen.
Die Kinder sind bis zu ihrer Geschlechtsreife ausgenommen. Die müssen nicht fasten. Auch alte und kranke Menschen müssen nicht fasten. Oft ist es so, dass Kinder dann langsam einsteigen. Die fasten dann vielleicht nur bis zum Mittag oder lassen halt das Frühstück mal aus. Und mit der Zeit verlängern sie das immer mehr und sie wollen oft dann auch das Fasten. Und es ist interessant, wie viele das durchziehen und es macht ihnen gar nichts. Also mein Sohn, der war in einem Fußballverein, der wollte unbedingt fasten und er wollte unbedingt beim Fußballmatch mitspielen im Sommer, im Juli bei 35 Grad.
Aber Fußballspielen im Hochsommer ohne Wasser ist halt schon brutal.
Ja, das ist brutal und ich war auch sehr unglücklich darüber. Ich habe versucht, ihn abzuhalten, aber er wollte es unbedingt. Und wir waren ja auch dabei. Wir haben gesehen, wie es ihm geht. Wir hätten das sofort abgebrochen, wenn irgendwas sich gezeigt hätte. Und wenn man gesundheitliche Schäden davon bekommt, darf man nicht fasten, egal wer. Und das war jetzt auch ein Extrembeispiel, muss ich auch sagen. Also der Ramadan ist ja nicht immer im Sommer. Jetzt ist er wieder im Winter, schön langsam. Dann sind die Tage kurz. Und ja, Sommer ist natürlich ein Extrem.
Du bist mit 19, 20 Jahren konvertiert. Ich nehme an, bis dahin hast du Weihnachten gefeiert. Wie war es danach?
Wir feiern bis jetzt noch Weihnachten. Also jetzt wir als muslimische Familie nicht, aber meine Mutter, die macht immer das Weihnachtsfest und wir fahren alle zu ihr. Und das ist eigentlich ein traditionelles Feiern einfach. Also Familie ist auch im Islam sehr, sehr wichtig. Und die Mutter hat obersten Vorrang, dass man wirklich diese Beziehung auch pflegt und stärkt. Es gab schon immer wieder Diskussionen, auch in muslimischen Gemeinden, wo es dann halt auch heißt, ja, das darf man nicht und so weiter. Aber man muss auch denken, dass es wird hier quasi die Geburt von Jesus gefeiert und Jesus ist im islamischen Zusammenhang auch ein wichtiger Prophet, Isa. Und ja, die Verwandtschaftsbande zu pflegen, ist das oberste Gut und deswegen halten wir da auch fest dran.
Also Feiern um des Feierns willen, das gibt's bestimmt in ganz vielen Kulturen. Gar nicht so sehr aus religiösen Gründen, sondern um einfach seine Familie zu treffen und zu essen und zu trinken und Spaß zu haben.
Wobei ich schon behaupten würde, dass gerade die muslimische Bevölkerung in Österreich als Minderheit wahrscheinlich ihren Glauben stärker lebt, als viele KatholikInnen es tun. Also dass sie sich schon dessen bewusst sind, dass sie eine Minderheit sind und deshalb umso mehr sich mit ihrem Glauben identifizieren. weil die Fastenzeit im Katholischen wird wahrscheinlich von wenigen so intensiv gelebt wie der Ramadan.
Ja, viele wissen ja auch gar nicht, dass es ja nicht nur vor Ostern diese Fastenzeit gibt, sondern auch vor Weihnachten ist ja eigentlich auch eine Fastenzeit.
Und der Heringssalat am Aschermittwoch ist ja dann die Krönung.
Der fetttriefende Heringssalat. Was mir persönlich die Ursula Fatima noch ein bisschen gezeigt hat, ist auch, dass der Islam offenbar wirklich sehr, sehr viele Gesichter hat und dass eine Muslima in Österreich vermutlich andere Ideale auch leben kann als eine Muslima vielleicht in Afghanistan.
Und dass sie sich auch wesentlich leichter tut, wieder zu konvertieren. In Afghanistan kannst du nicht so einfach dich vom Glauben abwenden. Denn in jeder Religion gibt es halt einerseits die Theorie, also den Koran oder die Bibel oder den Talmud, und andererseits die gelebte Praxis.
Ist sehr unterschiedlich dann oft auch. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Auf Apple, auf Spotify. Und wir würden uns freuen,
wenn ihr uns abonniert.
Die Links zu den Büchern stellen wir auch gerne in die Shownotes.
Ebenso noch ein paar Details zum Islam, zur Scharia, zur Hajj, zur Umrah, zum Ramadan.
Zum Schächten und zum Halal-Essen.
Und damit seid ihr hoffentlich beschäftigt. Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.